Und Max Lucado, ein englischer, amerikanischer Autor, sagt, ein Lebensabschnitt des Leidens ist ein kleiner Preis zu bezahlen für eine klare Sicht auf Gott. Und C.S. Lewis, der Apologetiker des letzten Jahrhunderts, sagte, Schmerz besteht darauf, dass man sich darum kümmert. Gott flüstert zu uns durch unsere Freuden, spricht zu uns durch das Gewissen, schreit aber zu uns in unseren Schmerzen. Es ist sein Megafon, um eine taube Welt aufzurütteln. Das sind Menschen, die haben selber gelitten, sonst hätten sie nicht so tief sprechen können. Gott spricht zu uns, flüstert zu uns, wenn alles gut geht, er ist nicht stumm. Aber im Leiden haben wir plötzlich offene Ohren. Das Leiden ist eine Riesenchance, um Gott kennenzulernen, aber natürlich gibt es auch unsere Verantwortung, weil einige Menschen reagieren auf das Leiden mit Bitterkeit, Enttäuschung, klagen Gott an und dann ist das Leiden nicht etwas Gutes in ihrem Leben. Also das Leiden selber ist sowieso nie etwas Gutes. Aber wenn es dann noch Bitterkeit gibt und Anklage, wird es doppelt schlimm. Aber Hiob lernte Gott in den schlimmsten Umständen kennen und hatte jetzt eine klare Sicht auf Gott. Hiob lernte Gott in seinen schlimmsten Umständen tiefer kennen. Deshalb sagt er, jetzt habe ich dich gesehen. Aber das Leiden offenbart noch etwas anderes, oder? Das Leiden offenbart eine klare Sicht auf Gott. Was offenbart das Leiden auch noch? Eine klare Sicht auf uns. Das Leiden offenbart, wer wir wirklich sind, nicht was wir über uns denken, was wir sind. Das Leiden offenbart etwas von uns, was wirklich in unserem Innern ist. Nicht das, was man denkt in den guten Zeiten oder sagt über sich. Und das Leid offenbart auch, wie fest wir Jesus brauchen. Ist das nicht so? Im Leiden merken wir, wie fest wir Jesus brauchen. Wir brauchen ihn immer, aber manchmal merken wir jetzt nicht, dass es Jesus ist, der uns alles gibt. So wie die Frau von Hosea, die Gomer, der es gut ging und sie denkt, sie hat das einfach so von ihren Liebhabern. Aber Hosea hat ihr das alles gegeben. So manchmal denken wir, wir haben all das, was wir haben, einfach weil wir gut sind. Aber dabei ist es immer Gott. Aber im Leiden merken wir, wie fest wir Jesus brauchen. Daher noch einmal Hiob 42, Vers 6. Darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Ich verwerfe mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Was bereute Hiob? Worüber hat Hiob Buße getan? Er tat Buße, dass er seine Zeugung und Geburt verfluchte. In Hiob Kapitel 3 verflucht er seine Geburt. Das darf man nicht. 1. Petrus 3, 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Beschimpfung mit Beschimpfung, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Segnet. Er tat Buße für seine Todeswünsche. Ich lese die Verse nicht, aber mehrmals wünschte er zu sterben. Psalm 139, Vers 16. Ich lese den zweiten Teil. Vers 16. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurde, als noch keiner von ihnen da war. Gott kennt die Zahl unserer Tage. Nun, ich habe große Sympathie, wenn man denkt, es wäre besser zu sterben, als zu leben. Ich habe das selber oft gedacht. Aber wir dürfen nicht unseren Tod wünschen. Das dürfen wir nicht. Gott kennt unsere Tage. Wir können sagen, wie Paulus, wenn ich sterbe, ist mega gut. Das dürfen wir sagen. Aber dann, mein Sohn sagte mir diese Woche, ich will Jesus sehen, ich will Jesus, ich will zu Jesus gehen, ich will zu Jesus gehen. Ich sagte ihm, ich auch, Bruder. Nein, Sohn, ich auch, Sohn. Aber weißt du, und das habe ich Paulus zitiert, solange ich, das Leben ist Christus und das Sterben ist Gewinn, oder? Das stimmt. Wenn wir bei Jesus sind, ist es viel besser. Viel besser. Aber hier haben wir noch einen Auftrag, solange wir hier sind, das Leben ist Christus. Und wir dürfen nicht wünschen zu sterben. Nein, solange wir hier sind, wollen wir für Christus leben. Auch wenn ich weiß, dass das hart ist, in vielen Umständen wären wir lieber nicht hier. Er tat Buße, dass er gegen Gott murrte und ihn kritisierte. Er tat Buße, dass er gegen Gott murrte und ihn kritisierte. 4. Mose 14, 27. Wie lange soll es mit dieser bösen Gemeinde weitergehen, dass sie gegen mich murrt? Das Murren der Söhne Israel, womit sie gegen mich murren, habe ich gehört. Murren, 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 murren. Ist der Lobpreis von Gottes Volk seit tausenden von Jahren. Sein schrecklicher Lobpreis, der von Gottes Volk da aufgeht zu Gott. Seit Israel, das ist immer noch so. Lass uns nicht auf Israel zeigen, wir sind nicht besser. Gottes Volk ist nicht besser. Wir haben auch so viel eigentlich wie Israel. Wir haben auch sein Wort, wie Israel das Manna hat. Aber wir haben immer etwas zu murren. Er tat Buße darüber, dass er gemurrt hat. Judas 16. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Diese sind Murrende, die mit dem Schicksal hadern und nach ihren Begierden wandeln. Das ist das Problem. Wir haben unsere Begierde, unser Weg, den wir gehen wollen. Und dann hadern wir mit einem anderen Weg, den Gott zugelassen hat. Und dann beginnen wir zu murren. Denn Gott ist das Problem. Dabei ist das Problem unser Begehren, unsere Begierde, die nicht Gott will, sondern etwas anderes. Wir hatten vor 2-3 Wochen die Predigt gehabt, wie groß ist Gott, auch in der Hiob-Serie. Und ich denke, das Murren hat viel damit zu tun, wie groß unser Gott ist. Ein kleiner Gott, den sagt man immer, dass er falsch macht. Einem großen Gott, den respektiert man und lobt auch in den Schwierigkeiten. Hiob tat Buße, weil er über Gott sprach, ohne ihn zu kennen oder Weisheit zu haben. Hiob tat Buße, weil er über Gott sprach, ohne ihn zu kennen oder Weisheit zu haben. Oh, wie oft sind wir schuldig darüber? Auch andere Menschen, dass wir einfach so über Gott sprechen. Einfach so, ohne Respekt. Ohne dass wir Licht haben über Gott, nicht aus einer Weisheit heraus, sondern einfach aus unserer eigenen Seele heraus, unserer Täuschung oder unserer Erfahrung oder unserem Willen, sprechen wir bei einem Mittagessen über einen allmächtigen Gott, ohne irgendwelche Sicht zu haben über ihn. Und es ist gut, beim Mittagessen über Gott zu sprechen, aber nicht unnütz, nicht leer. Wir lesen einen Vers und dann wisst ihr, was ich meine. Matthäus 12, 36. Ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Der trifft, oder? Der sitzt. Oh ja, stimmt, Gott. Zu diesem Zeitpunkt war Hiob immer noch in derselben misslichen Lage wie vorher. Sein Gesundheitszustand war schrecklich. Seine Kinder immer noch tot. Und finanziell war er immer noch ruiniert. Zu dem Moment, dieser Vers, den wir gelesen haben, Hiob 42, 5 und 6, zu dem Moment war er immer noch schrecklich krank. Todkrank. Seine Kinder waren immer noch tot und finanziell, materiell war er immer noch total ruiniert. Aber wie er Gott persönlich kennenlernt, primär seine Größe, aber auch seine Liebe und Geduld, erfüllt Frieden das Herz von Hiob und er kann jetzt Gott voll vertrauen. Ist das nicht unglaublich? Wie er Gott kennenlernt, wer er ist, kommt Frieden in sein Herz. Nicht, dass er jetzt sagt, wow, es ist schön, mein Schicksal. Nein, natürlich nicht, es ist immer noch schlimm. Aber Friede erfüllt sein Herz. Gott ist gut in allem. Gott ist mächtig in allem. Oft will Gott durch das Leiden unser Bild von Gott korrigieren. Oft will Gott durch das Leiden unser Bild von Gott korrigieren. Wenn wir dann in dieser misslichen Situation Gott anklagen, leiden wir doppelt, leiblich und seelisch. Versteht ihr das? Es gibt ein Leiden, ein physisches Leiden, ein Beziehungsleiden mit einer Person. Viele Leiden könnte man aufzählen. Wenn wir in diesem Moment beginnen, Gott anzuklagen, haben wir zwei Leiden. Das erste Leiden ist immer noch da, das physische Leiden. Aber jetzt sind wir noch bitter und zweifelnd und distanziert mit Gott. Wir machen aus einem Leiden zwei. Wenn wir aber Gott persönlich besser kennenlernen und ihm vertrauen im Leiden drin, hört halt das Leiden äußerlich nicht auf, nicht immer auf, manchmal schon, nicht immer, aber unsere Seele findet Ruhe und Hoffnung. Ist das nicht wunderbar? In unserem Leiden, und das kann hart sein, chronische Schmerzen über Jahre hinweg, nicht verstanden, Einsamkeit, aber wenn wir in diesen schwierigen Leiden Gott vertrauen, die Beziehung mit Gott stärken, ist vielleicht das Leiden nicht weg oder nur teilweise weg, aber wir haben Friede, Hoffnung und Ruhe in unserem Herzen. Schaut einmal Judith Steiner an, als Beispiel. Vielleicht die Frau unserer Gemeinde, die äußerlich am deutlichsten leidet, jeden Tag. Aber auch wenn sie sicher nicht immer auf Wolke 7 schwebt, strahlt sie doch Ruhe, Friede und Hoffnung aus. Viel mehr als viele Menschen, die weniger stark leiden. Was ist der Unterschied? Der Umgang mit dem Leiden. Unser Leiden wird schrecklich, wenn wir Gottes Liebe und Souveränität nicht kennen. Das ist das schlimmste Leiden. Dann fühlen wir uns alleingelassen, vergessen und hoffnungslos. Das ist das schlimmste Leiden. Nicht nur haben wir wirklich eine Krankheit oder etwas, sondern wir fühlen uns dann noch wie im Loch, alleingelassen. Aber dafür sind wir nicht bestimmt. Jesus wurde allein, war allein, damit wir nie mehr allein sein müssen. Nein, niemals allein. Nein, niemals allein. So hat er mich verheißen. Niemals lässt er mich allein. Nein, niemals allein. Oh nein, niemals allein. So hat er mich verheißen, niemals lässt er mich allein. Das ist das, was wir auch gesungen haben. Ich habe mich fest an deine Verheißung. Ich habe mich fest an deine Treue, Herr. Wenn unser Leiden uns nicht bitter macht, alleingelassen, abgesondert, sondern uns zum Vater wendet und wir den Vater ganz neu kennenlernen, manchmal hört das Leiden auf, aber manchmal bekommt es einfach eine andere Dimension, weil wir jetzt in der Ruhe, der Friede und der Beziehung mit Gott sind. Oh, wenn der Vater mit uns ist in jeder Schwierigkeit, was brauchen wir noch mehr? Und er ist mit uns, er will mit uns sein. Das sagen wir doch auch im Psalm 23. Ob ich auch gehe, im Tal des Todesschattens fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Denn du bist bei mir. In dem Moment, wo unser Vertrauen in Jesus wiederhergestellt ist, primär durch das Wort und den Glauben dadurch, Amen, primär durch das Wort und den Glauben dadurch, nicht durch eine Emotion. Emotionen kommen und gehen. Aber durch das Wort und das Vertrauen, den Glauben, der durch das Wort wächst, kann unser Vertrauen in Jesus wiederhergestellt werden. Und in dem Moment ist das physische Leiden vielleicht nicht weg, aber es wird einfacher zu tragen sein, weil wir wissen, dass Jesus mit uns leidet. Josef war im Gefängnis, aber Gott war mit ihm, heißt es. Holt er ihn raus? Nein, er war einfach mit ihm. Jesus leidet mit uns. Der kürzeste Vers in der Bibel hat zwei Worte in Johannes 11, 35 und drückt etwas vom Mitleiden von Jesus aus. Der kürzeste Vers, Johannes 11, 35. Jesus weinte. Die Juden haben das falsch interpretiert. Im nächsten Vers sagen sie, da sprachen die Juden, siehe, wie lieb hat er ihn gehabt, weil der Lazarus ist gerade gestorben. Aber Jesus weint nicht wegen dem Lazarus, weil Jesus weiß ja, dass der Lazarus wieder aufstehen wird. Er weiß es ja, er hat es ja gesagt, er hat kein Mitleid mit dem Lazarus. Der weiß, der Lazarus wird wieder kommen. Er weint mit den Weinenden, mit der Martha und der Maria, den Schwestern von Lazarus. Die weinen und er weint mit ihnen. Hiob hatte immer noch keine Antwort von Gott, weshalb er litt. Er hatte noch keine Offenbarung über die Gespräche von Gott und Satan. Versteht ihr das? Hiob hatte noch keine Offenbarung über die Gespräche von Gott und Satan in den ersten zwei Kapiteln, die den Grund seines Leidens offenbaren würden. Hiob hatte noch keine Offenbarung darüber. Er hatte auch keine Offenbarung für das Letzte, den Segen, der noch kommen wird. Und das ist auch bei uns so. Wir alle, die wir hier sind, wir kennen nicht alles über unser Leben. Wir kennen die Zukunft nicht, zum größten Teil nicht. Und wir kennen auch viele Ratschlüsse Gottes nicht, die in der Vergangenheit getroffen wurden. Gott hat ein Buch, wo er aufschreibt, was er für Ratschlüsse hat. Wir haben eine sehr beschränkte Sicht. So viel der Himmel höher ist als jedes, so sind seine Gedanken höher als unsere Gedanken und seine Wege höher als unsere Wege. Das ist seine Gedanken. Und unsere Gedanken sind ganz unterschiedlich. Natürlich durch sein Wort kommen sie ein bisschen runter zu uns, aber vieles ist immer noch verborgen. So war bei Hiob auch vieles verborgen. Christopher Murray sagte, ich hatte 1 Million Fragen an Gott, aber als ich ihn traf, verschwanden sie alle und es schien keine Rolle mehr zu spielen. Das ist der Punkt der Predigt. Du fragst, warum Gott? Und Gott sagt, schau mich an, wer ich bin. Vom Warum Gott zum Wer bist du Gott? Wenn wir das tun können. Warum Gott zu Wer bist du Gott? Wer bist du? Offenbare dich Jesus. Offenbare dich Vater in meiner Situation. Und wenn wir eine Beziehung haben mit Jesus, gehen Fragen weg. Judas 15, 1,15. Gericht auszuüben gegen alle und alle Gottlosen zu überführen von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben. Da ist viel zu viel gottlos und alle drin in diesem Vers. Das ist leider die Realität unserer Welt. Viel gottlos und alle. Und von all den harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. In der Theologie nennt man das die Theodizee-Frage. Die Theodizee-Frage. Was es eigentlich heißt auf Deutsch ist, Gott muss sich rechtfertigen. Das ist ein ganz krummer Gedanke dahinter. Also anstatt wir sind die Sünder und Gott stellt uns Fragen, ist Gott auf der Anklagebank. Und wir stellen ihm Fragen. Und das gibt ganz, ich habe so ein Seminar besucht an der Universität zu diesem Thema und viele Menschen, viel zu viele Menschen reden so hart mit Gott. Sie denken wirklich, wenn sie einmal in den Himmel kommen oder vor Gott kommen, dass sich dann Gott rechtfertigen muss. Das denken sie wirklich. Vielleicht denken das auch einige unter uns, dass man eigentlich schon Recht hätte, aber Gott muss sich rechtfertigen. Und von dem lesen wir schon hier, das ist nichts Neues, schon Judas 1,15, von allen harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Gott dreht es um. Ihr seid gottlose Sünder und sprecht hart. Er ist der Heilige und Gerechte. Absolut, Gott ist Licht, es gibt nichts Schlechtes in ihm. In dem Moment, wo wir ihn sehen, wenn wir nur noch zwei Dinge tun, wenn wir bestraft werden, wenn jemand bestraft wird und die Hölle kommt, wird er sagen, du bist gerecht. Niemand wird sagen, weshalb komme ich in die Hölle, ist mega unberecht. Niemand. Weil der ganze Dreck des Herzens wird offenbart werden und man wird sehen, wie dreckig das Herz ist. Und jeder Christ, wenn er zurechtgewiesen wird wegen etwas im Preisgericht, wird er sagen, Gott, das stimmt absolut, was du sagst. Das Einzige, was ungerecht sein wird im Himmel, wisst ihr was? Es gibt eine Ungerechtigkeit im Himmel, eine Ungerechtigkeit. Wisst ihr, was das ist? Dass wir in den Himmel kommen. Das ist die größte Ungerechtigkeit. Das ist nur durch Gnade zu erklären. Niemand hat gerechterweise den Himmel verdient. Es ist nur durch die Gnade Gottes, dass wir in den Himmel kommen und dann sogar noch gelobt werden. Vielleicht. Vielleicht sagt dann Gott sogar noch, du guter und treuer Knecht, du warst treu und jetzt bekommst du noch mehr und das ist dein Lohn und das ist deine Krone. Und alle, die das bekommen, die sagen, das war nicht ich, das warst du in mir. Das war nicht ich, ich war einfach genügend gedemütigt, dass du durch mich gewirkt hast. Und deshalb nehmen sie die Krone und werfen sie wieder zurück und sagen, Jesus, einfach, dass es klar ist, oder? Das ist nicht gerecht. Aber das größte Prinzip von Gott ist auch nicht Gerechtigkeit. Das ist nicht sein größtes Prinzip. Gnade ist ihm viel wichtiger. Wahrheit und Gnade. Er will durch Gnade unser Herz gewinnen, nicht durch Gerechtigkeit. Und er hat durch Gnade dich gerettet. Und er will durch Gnade uns nach Hause bringen. Abhängig von ihm. Dankbar für ihn. Aber passt auf, wenn wir beginnen, das Gerechtigkeitsspiel zu spielen, dann könnte Gott das mitmachen, im schlimmsten Fall. Und dann stehen wir ganz schlecht da. Ganz schlecht. Man kann jetzt die Faust gegen Gott erheben und sagen, aber am jüngsten Tag wird er jede Gottlosigkeit ans Licht bringen und seine Gegenwart wird jede harte Frage auflösen. Seine Gegenwart wird. Habt ihr das schon mal erlebt? Oh, ich habe das schon erlebt hier. Meine Fragen, meine Zweifel und Gott hat nichts beantwortet. Er kam einfach über mich durch seinen Heiligen Geist. Und ich konnte ihn nur noch anbeten und preisen und loben und mich demütigen. Und das einfach tausendmal stärker wird der Himmel sein. In dem Moment, wo Hiob Gott tiefer kennenlernt, braucht er keine Antwort auf alle Fragen mehr, die vorher in ihm brannten. In dem Moment, wo Hiob Gott kennenlernt, braucht er keine Antwort mehr auf seine Fragen, die in ihm brannten. Gott war die Antwort. Alle Fragen, die er hatte, wurzelten in der Unsicherheit, ob man Gott vertrauen kann oder nicht. Alle Fragen, die er hatte, wurzelte in der Unsicherheit, ob man Gott vertrauen kann oder nicht. Ist Gott wirklich gut? Ist Gott wirklich gerecht? Kümmert sich Gott wirklich um mir? Und in dem Moment, wo er Gott kennenlernte, wurde das Problem bei der Wurzel ausgerissen. Das ist wie wenn du vor einer Brücke stehst, und es ist vielleicht dort ein Riss oder dort etwas und du traust dich nicht. Du stehst so vor der Brücke und weißt nicht, ob du das halten kannst oder nicht und zweifelst den Bauer dieser Brücke an. Und dann kommen 50 Leopardpanzer und fahren über diese Brücke mit ihren Hunderten von Tonnen. Okay, dann kann ich auch gehen. Das ist so der Vergleich. Du weißt nicht, ob du vertrauen kannst und du beginnst zu zweifeln, ob das noch gut kommt. Aber in dem Moment, wo die Beziehung mit Gott wiederhergestellt ist und das Vertrauen mit Gott wieder da ist, brauchen wir keine Antworten mehr. Wir müssen nicht mehr fragen, weshalb dort ein Riss ist in der Brücke oder dort oder da ich etwas nicht verstehe oder was das für ein Brummen ist, das ich für eine unsichere Brücke hielt. Nein, es ist einfach stabil und ich gehe drüber. Vom Warum Gott zum Wer bist du Gott in dieser Situation? Entscheidend ist, dass wir den Vater kennen, den Vater sehen und der Vater, uns vom Vater tragen lassen. Manchmal muss man sich auch fallen lassen, dass der Vater uns trägt. Hiob, das Gute von Hiob in all seinen schlechten Worten, die er auch hatte, wo er Buße getan hat, aber das Gute bei Hiob war, er sprach nicht nur über Gott, sondern er sprach zu Gott. Das hat ihn ausgezeichnet. Er sprach zu Gott. Die Freunde sprachen über Gott. Hiob sprach zu Gott. Sprich zu Gott. Wie zu einem Vater. Wie zu einem Freund. Sprich zu ihm. In der Olympiade von 1992, die war in Barcelona, war ein Läufer, der hieß Derek Redman, und er hat über Jahre für diese Olympiade trainiert und hat sich durchaus Chancen ausgerechnet, Gold zu gewinnen. Aber in einem Vorlauf geschah Folgendes, und wir klicken hier in dieses Video rein. Wie etwas knackte, sein Muskelfaserriss am Oberschenkel gab. All seine Träume waren weg in einem Moment. Er sah, wie die anderen Läufer ins Ziel rannten. Aber dann sagte er, ich gehe weiter. Ich will den Lauf vollenden, trotz der Schwierigkeit. Ich will den Lauf vollenden. Ich höre nicht auf wegen der Schwierigkeit. Drängte sich ein Mann durch die Sicherheitsleute. Es war sein Vater. Vater trug ihn bis ans Ziel. Er macht es zur Chefsache. Nach dem Rennen sagte der Vater Jim einem Reporter, ich bin stolzer auf ihn, als wenn er das Rennen gewonnen hätte. Derek Redman ist das Gesicht dieser Olympiade und noch heute motiviert er, Millionen dran zu bleiben. 2. Timotheus 4,7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Paulus sagt nicht, er habe gesiegt. Er sagt nur, er hat vollendet. Und das ist eigentlich die Predigt heute Morgen. Bleib dran. Bleib dran, trotz dem Rückschlag deines Lebens. Lauf weiter. Steh wieder auf. Und schau auf den Vater, der kommt und dich stützt. Und der es zu einer Chefsache macht, dich nach Hause zu bringen. Auch wenn wir nichts verstehen, weshalb wir jetzt dieses Ziel, auf das man Jahre gehofft hat, verpasst. Auch wenn man das nicht versteht, renn weiter, renn weiter. Das sind diese Läufer in Hebräer 11, die alle rennen. In Hebräer 11, diese Läufer in Hebräer 12 heißt es dann, jetzt wollen wir auch laufen, weil andere schon gelaufen sind und uns jetzt anklatschen. Aber in Hebräer 11, was haben all diese Männer und Frauen gemeinsam? Was ist dieses gemeinsame Element von ihnen? Sie rannten weiter. Da ist sogar der Simson drin, der so tief gefallen ist. Was zeichnet denn Simson aus? Er stand wieder auf am Schluss seines Lebens. Er stand wieder auf und vollendete seinen Lauf. Wir rennen nicht gegen andere Menschen. Wir rennen gegen Versuchungen, Begierden der Welt und Satan selber. Und wie Derek im Video, brauchen auch wir Durchhaltevermögen und Ausdauer. Auch wir brauchen Durchhaltevermögen und Ausdauer, gerade in den Schwierigkeiten drin. Aber wir können mit David sagen, im Psalm 18 heißt es von David, dieser Psalm ist geschrieben, nachdem Gott ihn befreit hat von den Feinden, und er hatte viele Feinde. Und dann sagt er im Psalm 18, Vers 31, Gott, sein Weg ist vollkommen. Das sagt er. Gott, sein Weg ist untadelig. Dein Weg ist untadelig. Wir verstehen vieles nicht. Aber wir können Gott kennen, der uns durchträgt. Amen. Wir verstehen vieles nicht. Niemand versteht alles. Niemand. Aber wir können Gott kennen, der uns durchträgt und nach Hause bringt. Lauf weiter. Bleib dran. Und ich möchte abschließen mit einem Zeugnis oder mit dem Zeugnis von Howard Katz. Besonders auch, weil, ich habe schon mehrmals gesagt, er den Hiob so fest studiert hat und uns auch so ermutigt hat durch diese Predigtserie. Viel, viel von dem, was ich bringe, ist direkt von ihm. Aber ich weiß nicht mehr, wann er diese Predigtserie gehalten hat, das dann auch als Buch aufgeschrieben wurde. Weiß ich nicht genau, aber geboren ist er 1955 und gestorben ist er am 4. Januar 2020. Schönthaus ging dann noch gerade vor dem Coronavirus nach Kanada an die Beerdigung. Aber Ende 2019 hat er ein Abschlussvideo gemacht, wo er wusste eigentlich, dass er heimgehen wird, hat er ein Video gemacht, wo er Abschiedsworte hat an die Gemeinde in Kanada. Und ich möchte daraus etwas vorlesen als Zeugnis. Ich denke, du hast es auch übersetzt, oder Roman, jemand, dass du es auch übersetzt, diese Rede. Einfach als Zeugnis für jemanden, der nicht nur geredet hat, sondern auch gelebt hat. Weil es heißt in Hebräer 13, wir sollen unsere Führer anschauen und ihr Ende anschauen und dann ihren Glauben nachmachen. Also wir schauen die Leiter an, dann schauen wir, wie sie geendet haben und dann imitieren wir ihren Glauben. Das Ende ist ganz entscheidend. Und er ist durch Gottes Gnade vorbildlich in seinen eben 64 Jahren, er hatte Krebs. Schon vorher einmal wurde geheilt und dann kam es wieder. Ich lese vor aus dieser Abschlussrede. Ich habe ein Bild auch noch daraus gemacht. Hier sehen wir ihn, wie er diese Abschlussworte hielt Ende November, also etwa 6 Wochen vor seinem Heimgehen. Ich zitiere ihn. Ich erinnere mich, als ich am 27. Dezember 2018 meine Krebsdiagnose bekam. Eigentlich ging es um eine Routineoperation. Aber als die Ärztin am nächsten Morgen hereinkam, hatte sie diesen ernsten Ausdruck auf ihrem Gesicht. Wir haben einen Tumor in ihrer Gallenblase gefunden. Wir haben ihn entfernt, aber es scheint, dass es schon Ableger gibt. In meiner ersten Reaktion spürte ich, wie ein tiefer Frieden mein Herz erfüllte. Ja, ein tiefer Frieden in meinem Herzen. Wirklich. Ich hatte so viel Frieden, dass die Ärztin dachte, ich hätte sie nicht richtig verstanden. Deshalb sagte sie es noch einmal. Aber dann merkte sie, dass ich im Frieden war und sie fühlte sich erleichtert. Ich hatte augenblicklich 4 Gedanken, als ich diese Nachricht erfuhr. Und da ich immer Notizen machte, habe ich sie später aufgeschrieben. Der erste Gedanke, der mir diesen großen Frieden brachte, war, ich darf Gott vertrauen. Gott ist mit mir. Er hat alles im Griff. Und er ist in all dem gegenwärtig. Ja, ich hatte volle Gewissheit, dass Gott voll dabei ist, wie bei Josef. Es sah damals bei Josef auch danach aus, dass es nur abwärts ging. Von den Brüdern verraten, ins Gefängnis geworfen. Aber Gott war die ganze Zeit bei ihm. Das war die Geschichte, die mir sofort in den Sinn kam. Ich wusste, Gott ist voll gegenwärtig. Der zweite Gedanke war, ja, das Leben ist kurz. Ob ich jetzt noch 15 oder 20 Jahre lebe oder schon bald sterbe, macht eigentlich keinen großen Unterschied. Der dritte Gedanke, ich hatte dieses wunderbare Privileg, Gott anzubeten und zu loben, solange ich noch in diesem Körper bin. Ihr müsst wissen, während Jahren stand ich morgen früh oder noch mitten in der Nacht auf, um die Bibel zu lesen. Und wenn ich dann so gelesen habe, stand ich auf, erhob meine Hände und sprach in neuen Zungen, tanzte vor dem Herrn und dankte ihm für das ewige Leben. Danke, danke Jesus, dass du gestorben und von den Toten auferstanden bist. Danke Vater, vor 43 Jahren schenktest du mir die Erlösung. Offenbarte mir der Heilige Geist Jesus. Danke, dass vor 43 Jahren Menschen zu mir kamen, mir von dir Zeugnis gaben und das Evangelium mit mir teilten. Danke, dass du mein Herz geöffnet und mich gerettet hast. Danke, Herr. So ging das während 10 bis 15 Minuten. Dann tanzte ich vor Freude vor dem Herrn. Und dann setzte ich mich und hatte einfach eine Zeit des Gebets und der Gemeinschaft mit Gott. Und wisst ihr was? Eines Tages werde ich vor dem Herrn stehen und ihn lobpreisen. Und ich juble, weil ich nicht erst dort anfangen werde mit Lobpreis. Nein, ich habe das ja schon seit Jahren gemacht. Und dort wird es dann einfach weitergehen. Und das vierte, das mir großen Frieden gab, ich habe meinen Leben nicht vergeudet. Ich hatte mich für Gott entschieden und ihn immer an erster Stelle gesetzt. Natürlich, als Geschäftsmann hatte ich auch andere Verantwortlichkeiten. Ich habe Verpflichtungen als Vater, all diese verschiedenen Verpflichtungen des Alltags für meine Familie und so weiter. Und natürlich hatte ich auch Freude am Leben, Ferien und Freundschaften und dergleichen. Das war alles herrlich. Aber erste Priorität hatte Gottes Willen zu tun. Ich sage nicht, dass das vollkommen gelungen ist, aber ich bereue meine Entscheidung nicht. Ich strebte nicht nach Reichtum oder großem Erfolg. Ich wollte Gott verherrlichen, auch durch meine Geschäfte, auch im Familienleben, auch im Dienst. Ich wollte, dass alles Gott verherrlicht. Ich bin nicht wie Salomo, der zurückschaut und denkt, ich habe mein Leben vergeudet. Er hat vorher in dieser Botschaft noch gelesen von Salomo, wie er am Ende seines Lebens zurückschaut. Ich habe mein Leben vergeudet und jetzt bleibt keine Zeit mehr, um es in Ordnung zu bringen. Es bleibt keine Zeit mehr, um die letzten Gelegenheiten zurückzukaufen. Und nach diesen vier Friedensgedanken hatte ich diese wunderschöne, stille Freude. Und warum hatte ich diese stille Freude? Ich habe etwas erkannt. Gott hat mich verändert. Schau, bevor ich Christus aufgenommen hatte, war ich ein ängstlicher Mensch, war nervös und sehr schnell entmutigt. Ich bin der Sohn eines Holocaust-Überlebenden und hatte damit ein besonderes Gepäck mit auf den Weg bekommen. Aber plötzlich, wir wissen nie wirklich, wie oder was Gott in unseren Herzen macht. Dann gibt es eine Erschütterung. Jeder ist mutig, bis eine Erschütterung kommt. Aber dann erlebst du, was wirklich in dir steckt. Und das ist meine Freude. Gott, du hast mich wirklich verändert. Du hast mich wirklich verändert. Ausgehend von einer zerbrochenen, ängstlichen und unsicheren Person. Du hast mich geheilt durch das Werk des Heiligen Geistes, durch das Leben von Christus. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte. Gott arbeitet an mir jeden Tag. Aber trotzdem, es ist so wunderbar, so freudevoll. Ich denke an Paulus und 2. Timotheus 4, wo Paulus sich darauf vorbereitet, dieses Leben zu verlassen und er schreibt Folgendes. Wir haben es vorhin gelesen. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Lass doch das Lobpreisteam nach vorne kommen. Können wir zusammen aufstehen in allen Räumen, wo wir sind, auch zu Hause, wenn es geht, könnt ihr aufstehen. Wir haben im ersten Teil der Predigt gesehen, im Leiden, warum ist das Leiden zum Wer ist Gott, eine Offenbarung von Gott zu bekommen. Das wollen wir bewahren in unserem Herzen, dieses Gebet wollen wir auch beten, wenn wir in Leiden sind oder in Leiden kommen. Aber im zweiten Teil der Predigt, und damit wollen wir noch eine Antwort geben auf Gott, haben wir gesehen, mit den Bibelversen, dem Video und dem Wort von Howard, vollende den Lauf. Auch wenn etwas Unerwartetes geschehen ist und man fällt und die Tränen strömen über das Angesicht und man denkt, es geht nicht weiter, mein Traum ist zerplatzt, die Zukunft ist nicht mehr sicher, alles löst sich in einem Moment auf. Geh weiter, vollende deinen Lauf. Wir kämpfen nicht gegen andere Menschen, wir müssen uns nicht vergleichen und denken, ich sollte sein wie er oder wie sie. Du und ich haben einen Lauf zu vollenden, einen Weg zu vollenden. Können wir so ins Gebet gehen, einen Moment zusammen, persönlich zu sagen, Gott, gib mir die Gnade zu vollenden. Gib mir die Gnade zu vollenden. Ich will den Lauf vollenden, den du hast für mich. Ich will den Lauf, den du hast für mich vollenden. Lass uns so beten, einen Moment, alle für sich zu Gott. Ich möchte für alle besonders beten, die sich so fühlen wie dieser Derek Redman in dem Moment, wo die Muskelfaser gerissen ist, wo alles zerplatzt und die anderen rennen weiter und wo man sich fragt, wie geht es weiter und man ist dran, sich hinzulegen. Ich möchte beten für dich, dass du in deiner Schwachheit heute Morgen aufstehst und weder kompromisslos den Weg mit dem Vater gehst. Vater, ich bitte dich für diese Männer und Frauen, die wissen, das geht um sie jetzt, Vater. Streck doch deine Hand aus. Streck doch deine Hand aus zu Gott. Öffne deine Hände zu Gott. Öffne deine Hände zu Gott. Sag, ich brauche dich, Vater. Ich will wieder aufstehen, Vater, aber ich brauche eine Salbung von dir, Vater. Und so bete ich dich, Vater, komm und gib eine Salbung von dir. Eine neue Kraft von dir, den Lauf zu vollenden. In unserer Zeit, wo wir sind, wo es so viele Ablenkungen gibt, so viel Schlaf gibt, so viele Genügsamkeit gibt in deinem Volk, so viel Murren gibt in deinem Volk, Vater. Ich bitte dich für diese Männer und Frauen, dass sie neu aufstehen und dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, sie aufnimmst und dass du kommst auch als Vater. Und du den Arm um sie nimmst, Vater, und mit ihnen läufst. Mit ihnen gehst, wo man nicht rennen kann. Aber Schritt für Schritt den nächsten Schritt nimmst, Vater. Heute ein Schritt, morgen ein Schritt, dann wieder ein Schritt, dann wieder ein Schritt. Wie wir es von Meyers gehört haben, wie sie in der Krankheit ihres Sohnes gemerkt haben, jeder Tag hat an sie ihrem Übel genug, aber jeder Tag hat auch eine Gnade von dir. Jeden Tag wieder ein Schritt. Jeden Tag wieder ein Moment Bibel lesen. Jeden Tag ein Moment danken für die Rettung. Jeden Tag ein Moment in Sprachen beten. Jeden Tag ein Moment zu bitten und Fürbitte zu tun.
jeden Tag einen Moment Gemeinschaft zu haben mit anderen Christen. Ein Schritt und noch ein Schritt und noch ein Schritt, Vater. Danke vielmals. Du gibst eine Überwindergemeinde, Jesus. Eine Überwindergemeinde, Jesus. Die nicht auf die Welt schaut, die nicht aufgibt, die nicht absetzt, die nicht zufrieden gibt, den halben Lauf gelaufen zu haben. Eine Überwindergemeinde, die Hürden überwindet, die wieder aufsteht, die einander auch stützt, wenn jemand am Aufgeben ist, einander stützt, stützt einander, Brüder und Schwestern, stützt einander, ermutigt einander, ermahnt einander und dass je mehr der Tag nahe kommt. Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater. Stärke das Schwache. Zünd das den Docht, der am Ausgehen ist. Du löschst ihn nicht aus. Das Rohr, das am Verbrechen ist, du zerbrichst es nicht. Stelle wieder her Hoffnung. Stelle wieder her Freude, Friede. Und einmal mehr, liebe Geschwister, tut Buße, wenn ihr Gott anklagt und murrt. Murren ist ein Riesenproblem. Ein Riesenproblem, murren anstatt zu danken. Sag noch einmal, wir haben das schon zwei, dreimal in dieser Serie gebetet. Sag noch einmal, Gott, ich bin wiedergefallen. Ich habe diese Woche wieder dich angeklagt. Ich habe wieder gemurrt. Liebe Bruder, liebe Schwester, wenn du murrst, kommst du nie ins verheißene Land. Nie ins verheißene Land. Die Murrenden bleiben in der Wüste. Wenn du ins verheißene Land kommen musst, darfst du nicht mehr über die Riesen murren, sondern Gott vertrauen, auch wenn du es nicht verstehst. Oh Jesus. Halleluja, Halleluja.
Denn mächtig, denn mächtig.